Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und bevor am kommenden Wochenende der erste Spieltag der neuen Zweitligasaison auf dem Plan steht, darf ich heute einen Gast bei mir begrüßen. Es ist der Simon Strauß. Hallo Simon.
Hallo.
Erinnerst du dich? Auch vor Beginn der vergangenen Saison haben wir hier auf die neue Spielzeit geblickt. Das erste Saisondrittel ließ sich danach ja auch ganz gut an, aber dann folgten doch immer mehr Tiefen anstatt der erhofften Lichtblicke. Das Ergebnis nach 34 Spieltagen las sich dann doch ziemlich ernüchternd. Platz 12 in der Tabelle mit 40 Punkten, ein Torverhältnis von 43 zu 64, eine Differenz von sage und schreibe minus 21, bei 11 Siegen, 7 Unentschieden und satten 16 Niederlagen. Spaß sah da irgendwie deutlich anders aus, oder wie ging es dir da?
Ja, also gut, das erste Saisondrittel hat wirklich teilweise Spaß gemacht. Also auch dieses nach Rückständen zurückkommen, was wir da ja zwei, drei Mal hatten, dachte ich wirklich, da könnte sich was entwickeln. Und deswegen ist auch aufgrund des Anfangs der Saison das Endergebnis schon enttäuschend. Gerade auch die Tordifferenz und die kläglichen 40 Punkte. Wir haben ja die, oder beziehungsweise unsere Abwehr hat halt zu oft nach einem Rückstand dann, gerade wenn es in den letzten Minuten war, dann komplett aufgegeben. Also siehe St. Pauli zum Beispiel. Ja, und also wenn man so spielt, wundern einen minus 21 Tore natürlich nicht. Und wenn vorne halt auch nur ein 17, später 18-Jähriger trifft.
Also ich glaube, Can Usun, auf den hast du jetzt bekanntlich angesprochen, das kann man auch ja von zwei Seiten immer ein bisschen sehen. Ne? Auf der einen Seite, ja, er hat enorm viele Tore geschossen und uns damit in gewissem Sinne auch den Arsch gerettet, jetzt mal etwas extrem ausgedrückt. Auf der anderen Seite sind halt auf seine Kappe dann auch viele ja, Gegentore auch gegangen. Zumindest hat er sie damit eingeleitet, indem er Ballverluste hatte, dann nicht hinterhergegangen ist. Das Defensivverhalten von seiner Seite ist ja bekanntermaßen nicht das Beste und da wird sich das Trainerteam in Frankfurt ein bisschen was einfallen lassen müssen, um ihn davon zu überzeugen. Aber ja, es war eine extrem schwierige Saison. Und man hat ja auch schon vor Ende der Saison dann von Seiten des Aufsichtsrats die Reißleine gezogen und hat den Vorstand Sport Dieter Hecking von seinen Aufgaben entbunden. Das heißt, es war einiges zu tun in Nürnberg hinter den Kulissen, auch nach dem letzten Saisonspiel beim HSV. Und an allererster Stelle stand dann da mal die Suche nach einem neuen Sportvorstand. Da waren ja auch einige Namen irgendwie im Gespräch. Hattest du da irgendwie eine besondere Präferenz?
Ja, Stefan Reuter einfach ja wegen seinem Nürnberger Stallgeruch, würde ich jetzt mal sagen. Also den hätte ich schon auch nicht schlecht gefunden. Am interessantesten fand ich aber auch tatsächlich Jotti Schatzialekciu. Also der klang von der Vita unglaublich interessant, von seinen DFB-Kontakten her auch. Und da konnte ich mir schon vorstellen, dass der ein guter Kandidat ist und hat sich ja dann auch durchgesetzt, weil er ja wohl wirklich bei den Gesprächen mit dem Aufsichtsrat quasi die letzten 8 Niederlagen des Clubs erstmal analysiert hat und gesagt hat, was hier falsch lief. Und wenn sich jemand so gut vorbereitet, dann kann man schon auch davon ausgehen, dass das ein akribischer Arbeiter ist.
Ja, vor allem unheimlicher Sympathieträger. Ne? Also auch aus seiner Zeit beim DFB ist er mir eigentlich immer sehr, sehr positiv aufgefallen. Und das Einzige, was ich ein bisschen kritisch gesehen hatte im Vorfeld, eigentlich auch immer noch sehe, weil er muss mir sozusagen auch erst das Gegenteil beweisen, dass er eben auch Vereinsalltag kann, ne? Aber natürlich. Das, was jetzt bislang auf den Weg gebracht wurde, so schlecht sieht es ja bislang nicht aus. Aber das wollen wir heute im Großen und Ganzen uns noch ein bisschen anschauen. Im Zuge der Mission oder der Bekanntgabe der Mission von Jotti Chatzialexiou ist ja auch vom Aufsichtsrat beschlossen worden, dass der satzungsgemäße und schon vorgesehene Posten des dritten Vorstandsmitglieds nun endlich auch besetzt wird, in dem Fall durch Stefan Heim, der jetzt fest als dritter Vorstand dabei ist. Seine Zuständigkeit betrifft rein die Finanzen. Das ist so ein Ressort, was man von Nils Rosso abgezwackt hat, der jetzt wiederum seit 1.7. für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Und ja, es wurde jetzt nicht zum 1.7. alles komplett gekappt, sondern man hat diese eine komplette Saison sich jetzt so als Übergang gesetzt, dass die Zuständigkeiten so langsam übertragen werden und sich das alles ein bisschen eingroovt. Wie findest du die Nummer, dass man jetzt doch noch einen dritten Vorstand hat? Das wird ja von vielen auch sehr kritisch angesehen, weil es halt die Kostenstruktur im Personalbereich doch ziemlich nach oben drückt.
Ja gut, aber Stefan Heim war mit der Zuständigkeit fürs Stadion ja schon betreut und hat da wahrscheinlich auch ähnlich wie ein Vorstand verdient, weil das einfach ein großes Thema ist. Dadurch, dass er jetzt für Finanzen zuständig ist, denke ich mal, wird das Stadionthema aber durchaus auch noch teils in seiner Verantwortung bleiben, weil das ja natürlich auch ein sehr großer Batzen bei den Finanzen ist. Und ich denke mal, dass er da eben auch finanziell den Bau vorbereiten soll. Dass Nils Rosso sich künftig nur noch um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit kümmern soll, finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Er war ja schon durch die Sponsorensuche der letzten Jahre da viel unterwegs, als er das einfach, also diese drei Ressorts zusammen bedient hat. Und ich kann mir da durchaus vorstellen, dass wir uns da weiter professionalisieren. Also auch bei der Öffentlichkeitsarbeit. Und ja, also ich mag den Nils und freue mich immer, wenn wir uns mal zufällig irgendwie im Stadion oder in der Stadt über den Weg laufen. Und finde ihn auch, also bei uns im Verein, als den richtigen Mann. Er hat jetzt halt einen sehr großen Batzenarbeit vor sich, wenn das stimmt, dass der Vertrag mit der Nürnberger Versicherung 2025 ausläuft und nicht verlängert werden soll seitens der Versicherung, dann brauchen wir einen neuen Hauptsponsor, der halt ähnlich gut zum Verein passt wie die Nürnberger. Und da musst du erstmal was finden, was ein Logo hat, das so gut aufs Trikot passt.
Ja, zu den Trikots kommen wir später dann noch mal ganz kurz. Ich sag mal, nur so als kleiner Spoiler vorab, in dieser Saison bin ich zumindest mit den Designs der Trikots, sagen wir so, da war Adidas in Zusammenarbeit mit 11 Team Sports jetzt nicht ganz so einfallsreich. Aber da werden wir im Verlauf dieser Ausgabe oder der nächsten Ausgabe noch drauf kommen. Aber ja, wenn die Nürnberger Versicherung wegbricht, dann ist da natürlich ein Batzen Arbeit, der vorm Vorstand dann liegt. Wobei man auch sagen muss, das sind alles halt auch immer, ja, Chancen, ne? Also man darf nicht immer nur das Negative sehen. Die Nürnberger hat in den letzten Jahren, war mit Sicherheit ein sehr, sehr toller Partner, der also wie Asche auf Eimer einfach zu dem Verein jetzt eigentlich gepasst hat. Aber vielleicht kann man da ja auch finanziell mit einem neuen Partner dann irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen. Ich bin mir da relativ sicher, dass da schon, sollte dieser Vertrag wirklich auslaufen, im Hintergrund die entsprechenden Gespräche schon geführt werden oder zumindest etwas angeleiert wird. Und ja, lassen wir uns da mal überraschen. So, die erste Bekanntgabe, die Jotti Schatzi-Alexiou bei seiner Vorstellungspressekonferenz getätigt hat, war dann eine, die ja vielleicht den einen oder anderen noch etwas überrascht hat. Aber Gerüchte hatten sich da ja zu dem Zeitpunkt auch schon länger gehalten. Er hat nämlich bekannt gegeben, dass er mit Christian Fjell wohl telefoniert habe und der ihm mitgeteilt habe, dass er eine neue Herausforderung sucht. Ich meine, die Spatzen haben es vorher schon von den Dächern gepfiffen, dass er in Verhandlungen mit Hertha BSC steht. Und ja, da ist dann halt mehr oder minder der Deckel mal oben drauf gemacht worden. Wie stehst du zu dieser Personalie?
Ich meine, mit einem Trainer, der offen für neue Herausforderungen ist, diese Herausforderungen schon wie die berühmte Sau durchs Dorf getrieben wurden. Also es war ja wirklich kein Geheimnis, dass Hertha ihn will. Und ja, wenn da kein komplettes Bekenntnis dazu da ist mit ich will unbedingt weitermachen, ich will das, was ich diese Saison nicht hingekriegt habe, nächste Saison hinkriegen, dann ist das, ja, dann braucht man mit dem auch nicht weitermachen. Also, ja, also ich denke, er war im Kopf bei dem Telefonat schon bei Hertha. Ich fand es bloß ein bisschen komisch, dass er halt immer gesagt hat, ja, da gibt's nichts zu sagen. Er hätte ja einfach auch sagen können, ja, also Hertha ist mit einem Angebot auf mich zugekommen, aber ich konzentriere mich jetzt rein auf den FCN und will da was aufbauen oder sonst was, ne? So diese üblichen Floskeln, aber dass es halt einfach dann so komplett abgestritten hat, obwohl es ein offenes Geheimnis war, dass Hertha um ihn buhlt. Ja, finde ich ein bisschen komisch. Hat ein bisschen Geschmäckle hinterlassen. Aber ich bin ihm jetzt auch nicht böse drum. Er hat uns ja immerhin eine 500.000, was so kolportiert wird, gebracht. Und die kann man ja jetzt auch wieder gut verwenden.
Ja, vor allem muss man mal eben auch einsehen, ne? Also wenn man sich anschaut, wie das vor allem das letzte Drittel der vergangenen Saison gelaufen ist, da hatte ich schon sehr, sehr häufig das Gefühl, dass er da irgendwie ratlos ist und immer weiß, was er mit der Mannschaft irgendwie anstellen soll. Entsprechend waren ja auch die Ergebnisse. Und er war da halt in der Hinsicht auch schon ziemlich angezählt, fand ich, ne? Also ja. Sowohl beim Verein als auch in der Fanschaft. Und ich sag mal so, wenn du mit ihm dann in die neue Saison gegangen wärst, und sagen wir mal, du verlierst die ersten zwei Zweitligaspiele und kriegst dann im Pokal eine auf die Nase, dann musst du ihn entlassen und musst ihm sogar noch eine Abfindung bezahlen und hast dann halt mit zwei, drei Monaten Verspätung die große Trainersuche, auf die du dich begeben musst. Und so haben wir noch Geld für ihn bekommen, haben die Möglichkeit, einen sauberen Schnitt zu machen und unterm Strich finde ich, dass das für alle Seiten die beste Lösung ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt gemein wäre, würde man sagen, und einen direkten Konkurrenten geschwächt. Aber wie gesagt, ich will da nicht nachdrehen.
Ja, dann hätte man ja eigentlich zum HSV schicken müssen. Aber gut, die hatten keinen Bedarf. Ja, dementsprechend war dann sozusagen ganz oben auf der Agenda von Jotti Schatzi-Alexiou die Trainersuche. Und da gab es ja auch so den ein oder anderen Namen, der da durchs Dorf getrieben wurde. Der ein oder andere Nachwuchstrainer von diversen Bundesligisten. Aber so wirklich was nach außen gedrungen ist dann nicht. Und umso erstaunter war ich, als dann eine kurzfristige Pressekonferenz einberufen wurde. Und die habe ich mir dann sozusagen live gegeben und du hast ja gesagt, du hast sie auch gesehen und warst dann wahrscheinlich ähnlich erstaunt wie ich, als du da einen Weltmeister von 2014 dann gesehen hast.
Ja, war ich. Ich war sehr erstaunt, vor allem, weil ich mir dachte, ja, er hat ja jetzt im Profibereich irgendwie doch noch nicht so was gerissen. Also gerade hat er auch nur Alltag im Hintergrund, dass er da relativ schnell entlassen wurde. Hab aber auch gedacht, ja, das ist marketingtechnisch genial.
Absolut, also das war ein so dermaßen geschickter Schachzug, wenn man es von der Seite betrachtet, weil ich glaube, so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, dass man sogar der 1. FC Nürnberg mit so einer Nachricht dann es bis in die Tagesschau geschafft hat, da muss man schon sagen, Hut ab.
Hatten wir seit Schleusen dann nicht mehr.
Ja, so ungefähr.
Aber ich bin da auch ganz offen rangegangen und habe gesagt, ich bilde mir da jetzt kein Urteil, wie er anhand seiner ersten Trainerstation in Österreich, wo ich mich mit Liga und Vereinen und so weiter gar nicht auskenne. Und ja, ich war, als er noch Fußballer war, schon ein großer Fan und finde es wirklich schön, dass man ihm diese Chance gibt, hier auch was zu entwickeln. Er muss jetzt halt liefern. Ich meine, in den Vorbereitungsspielen, aber da kommen wir später noch drauf, hat er das ja schon. Und jetzt werden wir dann ab nächsten Samstag sehen, wie er das denn im Ligabetrieb so macht.
Also mir ging es ähnlich wie dir, so in Bezug auf dessen, was er beim SCR Alltag geleistet hat, wollte ich mir auch kein Urteil erlauben, weil da bin ich viel zu weit weg vom österreichischen Fußball. Man weiß nicht, was hinter den Kulissen da so läuft und. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, dass der FC Bayern ihn damals auch nur sehr ungern hat gehen lassen. Der war ja Co-Trainer bei den Profis und Nachwuchsleistungszentrum vom FC Bayern tätig. Und so ganz ohne Grund waren die da nicht daran interessiert, dass er bleibt. Noch dazu, wie du es schon gesagt hast, ein unheimlicher Sympathieträger seit jeher gewesen. Das Einzige, wo ich mir halt immer noch so schwer eine Vorstellung machen kann, ist, wenn der Club mal so eine erste Halbzeit spielt wie in der vergangenen Runde, dass er sich dann in der Pause hinstellt und in der Kabine richtig laut wird. Da habe ich noch so ein bisschen Vorstellungsprobleme, aber ich lasse mich da auch sehr gern eines Besseren belehren.
Das ist manchmal ist Stille bedrohlicher.
Das kommt natürlich noch mit dazu, ja.
Nee, aber er hat ja auch schon als Spieler wirklich den Eindruck eines sehr akribischen Arbeiters hinterlassen. Er ist ein sehr bodenständiger Typ. Und also schon, dass seine Eltern da drauf Wert gelegt haben, dass er Zimmermann lernt zum Beispiel. Also so richtig einen bodenständigen Beruf, und Jesus war auch Zimmermann, also kann nur gut werden, oder?
Du meinst, dass wir dann auch bald übers Wasser gehen können?
Ja, so tief ist der Dutzenteich nicht.
Der Pfalzner war ja auch nicht, ne? An seiner Seite kam auch ein neuer Co-Trainer, Jens Bauer, über den habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel mir angelesen. Dazu ist noch Hannes Wieber vom FC Basel gekommen als Head of Performance. Da fällt drunter Koordination, Athletik, Rehabilitation, Ernährung und Medizin. Des Weiteren sind im Trainerteam noch dabei Jerome Polenz als Co-Trainer Analyse, Dennis Neudamm als Torwarttrainer und Gerald Stürzenhofecker als Athletiktrainer. Das Trainerteam verlassen haben Frank Steinmetz, der zum SVW in Wiesbaden gewechselt ist als Co-Trainer, und dazu sind Raphael Pollock und Maurizio Zoccola nicht mehr mit dabei. Das heißt, man hat auch da schon ein bisschen ein paar Steine umgedreht, und ja, dass es nicht nur im Staff einiges aufzuarbeiten gab und zu ändern, sondern auch in Sachen Kader. Darüber werden wir gleich sprechen nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Wir sind zurück bei Total Beklubbt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß. Nachdem wir die Änderungen in Sachen Sportvorstand und Cheftrainer und Trainerteam jetzt schon mal abgehandelt haben, kommen wir zur größten Baustelle, nämlich dem Kader. Der war in der vergangenen Saison ja bekanntlich riesengroß und schon vor dem letzten Saisonspiel sind da die ersten Entscheidungen schon getroffen worden. Es sind nämlich einige Spieler da schon verabschiedet worden. Das waren Can Uzun, Nene Brown, Christopher Schindler, Florian Hübner, James Lawrence, Felix Lohkämper, Sebastian Andersson, Daichi Hayashi, Fabian Wenig und Karl Klaus. Das war aber nur so ein erster Anfang, denn zum Trainingsauftakt waren auch weitere Spieler nicht mehr dabei. Und zwar genauer gesagt Christoph Daferner, Johannes Geis, Ahmed Gürlien und Janis Horn, denen man mehr oder minder nahegelegt hat, sich doch nach einem neuen Verein umzusuchen, trotz laufender Verträge. Ebenso auch Manuel Winzheimer, der aber zumindest mit der U23 trainieren durfte. War das für dich überraschend, dass da so der große Hammer niedergegangen ist? Also ich sag mal, bei einer Personalie hat es mich persönlich schon sehr gewundert.
Ja, bei Janis Horn.
Ganz genau.
Also das hat mich auch verwundert, aber ja, also wenn man ihn, man hat halt immer als Fan auch nur gesehen, dass die Abwehr halbwegs stabil war, wenn Horn und Jeltsch gespielt haben. Aber da waren halt auch Klopse dabei, die dann Jeltsch ausgebügelt hat. Und man hat natürlich auch in der letzten Saison gesehen, dass wir bei Standards und Flanken allgemein recht anfällig sind. Und wenn man dann Horn gesagt hat, du sorry, aber wir wollen da noch eine 1,90-Kante haben, und oder zumindest jemand, der Kopfball stärker ist als du. Wir würden dich aber als dritten Innenverteidiger behalten und er diesen Anspruch zum Beispiel nicht hat, nur die Nummer 3 zu sein. Dann kann es natürlich auch sein, dass er sagt, ja, dann möchte ich mich gern nach einem neuen Verein umschauen. Und wenn man auch seine Verletzungshistorie sieht, kann es natürlich auch damit zusammenhängen, dass er einfach zu häufig verletzt war oder nie ganz fit. Und die Bild-Zeitung hat es, glaube ich, auch gebracht, dass das auch alles so mit reingespielt hat, dass man ihm eben gesagt hat, du bist uns nicht fit genug und nicht gut genug und dass er wohl auch in der Kabine nicht unumstritten war.
Ja, vor allem, ich glaube, dass das mit der Verletzungshistorie schon auch ziemlich mit reinspielt. Also ich würde Janis Horn nicht so einschätzen, dass er sich dem Konkurrenzkampf nicht mehr stellen wollte. Da glaube ich jetzt weniger dran, aber ich denke mal, dass man von Vereinsseite dann schon da auch einen Schnitt machen wollte. Also gerade wenn man sich dir, wie du schon gesagt hast, dir die Abwehrleistung in der vergangenen Saison anschaut. Wir waren somit das kopfballschwächste Team in der Defensive. Janis Horn ist auch jetzt nicht die Kante, die enorm gutes Kopfballspiel hat. Spieleröffnung war jetzt auch nicht unbedingt seins. Und ja, von daher, ich hätte mir halt nur gedacht, dass man ihn sich ja so als eine Art Backup für die Linksverteidigerposition sich noch aufhebt, weil Tim Handwerker ja zwar zurückkommt, aber noch eine ganze Zeit nach seinem Kreuzbandriss ausfallen wird. Und ja, schauen wir mal. Es wird ja jetzt auch kolportiert, dass er wohl schon ziemlich weit ist mit einem Wechsel in die USA zum Verein von Eduard Löwen und Cedric Teuchert. Da kommen wir ja dann irgendwann bald.
Und Marcel Hartl.
Stimmt, der ist ja auch hingewechselt, ja. So langsam aber sicher können wir da drüben dann eine Filiale aufmachen mit ehemaligen Clubspielern. Ja, aber das waren jetzt erstmal nur die Namen, die sozusagen mitgeteilt bekommen haben, dass sie vielleicht nicht mehr ganz so erwünscht sind. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber unterm Strich ist es ja nichts anderes. Der erste offizielle Wechsel, der dann stattgefunden hat, war Erik Wegesser zum ersten FC Kaiserslautern. da war ich dann schon auch ein Stück weit erstaunt, dass sich so schnell ein Abnehmer für ihn gefunden hat. Er ist ja irgendwie gefühlt nie richtig in Nürnberg angekommen. Und ich glaube mal, für einen Kader war das jetzt auch nicht so der ganz große Verlust, dass er geht, oder?
Naja, er hat mir, als er die letzten Male eingewechselt wurde oder auch mal von Beginn an ran durfte, gar nicht so schlecht gefallen. Vor allem waren dann tatsächlich mal unsere Standards etwas gefährlicher. Aber ja, er war für mich jetzt auch niemand für die erste Elf. Von daher völlig in Ordnung. Noch Geld gemacht. Absolut okay.
Ja, weiter ging es dann mit drei Spielern, die in der vergangenen Saison schon ausgeliehen waren. Nämlich zum einen Luis Brönig. Der war Jahn Regensburg ausgeliehen. Da war eigentlich auch fast schon abzusehen, dass er dort bleiben möchte. Zumal er mit seinem Spielerprofil, sage ich jetzt mal, nicht so ganz in unser Anforderungsprofil passt. Er bedient sich eigentlich hauptsächlich des langen Balls im Spielaufbau, ist jetzt nicht so der spielstarke Spieler hinten drin und von daher war es für mich eine logische Folge, dass er an den SSV-Jahren abgegeben wurde.
Wäre aber natürlich diese Kante hinten drin gewesen, ne? Also war ja beim Jahn gesetzt in der dritten Liga, kopfballstark. Also hätte neben einem spielstarken Jeltsch durchaus funktionieren können, wenn auch es dann eine sehr junge Stamminnenverteidigung gewesen wäre.
Da habe ich aber dann gleich noch ein Gegenargument, weil ein Jahr zurückgeblättert, da haben wir auch vom Aufsteiger den kopfballstarken Innenverteidiger, der eine Kante ist, verpflichtet. Und Ahmet Gülen hat sich ja dann leider auch nicht ganz so durchgesetzt.
Ja, gut. Touché.
Der dritte im Bunde, der dann nicht verpflichtet wurde, Jermaine Nischalke, war ausgeliehen an BVB 2 in der dritten Liga, war, kann man beim BVB dann auch mehr so unter Marketing-Gag verbuchen. Er hat zumindest dafür gesorgt, dass einige Trikots verkauft wurden mit seinem Namen, aber hatte beim FCN auch nicht mehr wirklich so Aussicht, dass er es da nochmal schafft. Und er ist jetzt fest zum FC Homburg gewechselt. Dann gab es noch einen Leihspieler, der in der vergangenen Rückrunde ausgeliehen war, Christoph Daferner. Der war bei Fortuna Düsseldorf im Kader, hat da, glaube ich, auch nicht so wirklich die großen Leistungen gebracht. Dementsprechend hat man ihn jetzt ein Jahr verliehen an Dynamo Dresden, ohne Kaufoption. Weiß nicht, ob Dresden sich das nicht leisten wollte oder nicht konnte, ich weiß es nicht. Aber wird schon irgendeinen Grund geben.
Konnte und werden dann, sollten sie aufsteigen, denke ich mal, und da ferner viel mit dem Aufstieg zu tun haben, dann wird das sicher nochmal nachverhandelt. Ich glaube, der Club wird ihm da keine Steine in den Weg legen.
Das denke ich auch. Also ich glaube auch nicht, selbst wenn er jetzt irgendwie eine riesengroße Drittligasaison jetzt spielt und Dynamo es finanziell nicht schaffen würde, ihn zu verpflichten. Ich glaube, das Thema 1. FC Nürnberg ist bei ihm abgehakt, zumindest im Kopf. Und ich glaube, für beide Seiten kann man das Ganze mehr oder minder als Missverständnis verbuchen.
Ja.
Der nächste Wechsel, der bekannt gegeben wurde, war einer, ich meine, unterm Strich haben wir es alle schon lange, lange gewusst. Man hat eben nur mit der Bekanntgabe noch ein bisschen gewartet, vielleicht auch mit der Unterzeichnung der endgültigen Verträge, damit das Ganze in das neue Geschäftsjahr fällt. Can Uzun, der Unterschiedsspieler der vergangenen Saison, wechselt zu Eintracht Frankfurt. Man spricht von 11 Millionen Euro Sockelablöse, 3 Millionen mögliche Boni und einer Weiterverkaufsklausel von 10%. Ich denke mal, das ist in Ordnung, oder?
Ja, und ich würde auch mal behaupten, wäre er defensiv stärker, hätte man vielleicht auch mehr bekommen.
dann hätte wahrscheinlich auch sein Wechsel uns noch viel mehr wehgetan, denke ich.
Ja, aber so war, glaube ich, auch, war vermutlich Frankfurt der einzige Verein, der einen so hohen Betrag geboten hat, weil rein von den Chancen her oder so, das wurde ja immer gesagt, es ist auch Dortmund mit im Rennen, es ist England mit im Rennen. Wenn die mehr geboten hätten, wäre wahrscheinlich auch dahin. Aber so, also für im Endeffekt 14, 15 Millionen völlig in Ordnung. Sollten die Boni greifen, natürlich.
Ja, da können wir ja den Frankfurtern mal die Daumen drücken.
Genau.
Ganz uneigennützig, Hüstel, Hüstel. In Sachen Abgänge ging es dann chronologisch weiter. Der nächste, der das Schiff verlassen hat oder verlassen musste, der Hoffnungsträger, der vor der vergangenen Saison gekommen ist, nämlich Joseph Hangbo, der wechselt zu Rotherham United, ist ein Jahr dorthin ausgeliehen ohne Kaufoption. Ich glaube, so wirklich einen Fuß hat er bei uns noch nicht auf den Boden gekriegt. Und
da kam halt die schwerwiegende Verletzung auch dazu. Also ein Adduktorenriss ist halt kein Spaß.
Richtig. Und
wurde nie wirklich fit. Hat aber auch gezeigt, dass er in Teilen noch ein bisschen fußballerisch zu beschränkt ist. Er kann halt nur, gut, konnte Arjen Robben wohl auch nur, aber bei Arjen Robben hat es halt funktioniert. Das ist rechts antäuschen, links vorbeiziehen.
Und ich glaube, Arjen Robben ist sogar mal in der eigenen Abwehr gesichtet worden.
Mhm. Also munkelt man zumindest. Ich hoffe, dass ihn die Laie jetzt fußballerisch weiterbringt, dass er dort eine wichtige Rolle spielt. Und dann, wenn wir dann einen kompletteren Joe Hangbo bekämen, wäre natürlich geil.
Der nächste Spieler hat mich ja vielleicht so ein Stück weit auch überrascht, aber ich glaube, je mehr Trainer das dann irgendwann behaupten, da scheint dann doch ein bisschen was dran zu sein. Und zwar Julian Kania. Ihm wurde ja in Aussicht gestellt, beziehungsweise mit der Verpflichtung von Miroslav Klose hat er sich wahrscheinlich auch ausgerechnet, dass er vielleicht jetzt fester Teil des Profikaders wird. Aber auch Miroslav Klose möchte auf ihn verzichten. Er war schon vor dem dritten Testspiel nicht mehr Teil des Kaders, ging wieder zurück zur U23 und man geht wohl davon aus, dass er auch noch ein Wechselkandidat werden wird. Angeblich ist da wohl Hansa Rostock dran, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Genau, aber da kamen jetzt auch schon wieder Medienberichte, dass sich das wohl mal zerschlagen hätte, was dann wieder dementiert wurde. Also es war wohl fast so gut wie alles schon unterschriftsreif und dann kam von Spieler- bzw. Beraterseite noch weitere Forderungen.
Da scheinen die Beraterseite und auch die Spielerseite vielleicht ein bisschen auf einem Ross zu sitzen, aber ich mag da vielleicht jetzt nicht zu sehr mich da aus dem Fenster lehnen, aber ja, er wird, denke ich, zumindest in Nürnberg erstmal keine Zukunft haben, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass da auch eher ein Leihgeschäft dann draus werden würde.
Ich denke eher, der wird fest verkauft.
Die Wette halte ich noch. Dann gab es noch einen Leihspieler, der eigentlich noch bis zum Ende der jetzt beginnenden Saison ausgeliehen gewesen wäre, nämlich nach Klagenfurt. Das ist Ali Loon. Der wurde dann aufgrund der Tatsache, dass er in Klagenfurt kein einziges Pflichtspiel gemacht hat, wurde die Leihe vorzeitig beendet. Und auch er ist schon vor dem dritten Testspiel gegen 1860 aus dem Profikader rausgenommen worden und zurückbeordert zur U23. Da scheinen die Zeichen auch auf Trennung zu stehen, denke ich mal.
Ja, ich finde es schade eigentlich. Ich war sehr angetan von ihm vor der letzten Saison.
Auch die ersten Spiele, die er gemacht hat, fand ich ja. Ihn eigentlich auch stark, ne?
Aber scheint wohl auch, also ich meine, wir sind jetzt auch nicht so die Profis, die dann direkt Stärken und Schwächen erkennen. Und wenn es da halt dann nicht reicht für dauerhaft, sind ja auch nicht beim Training dabei, dann reicht's nicht. Und er hat ja jetzt bei Wien Wiesbaden, glaube ich, auch in einem Testspiel mitgespielt.
Genau, also Wien Wiesbaden scheint da ein dankbarer Abnehmer zu sein. Frank Steinmetz hat man ja schon. Einen Spieler haben wir auch dann Festsitz dorthin abgegeben, nämlich Flo Hübner, aber da kommen wir dann auch gleich noch mit drauf.
Gut, aber der hatte ja eh keinen Vertrag mehr.
Richtig, genau. Außerdem sein Ausbildungsverein, der SV Wien Wiesbaden. Ja, dann gibt es noch zwei Innenverteidiger, von denen man sich ebenfalls getrennt hat. Das eine, Ivan Marquez, ist ein Jahr mit Kaufoption zum NEC Nijmegen in die Niederlande ausgeliehen worden. Für mich eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Hat auch irgendwie so das Pech gehabt, in der vergangenen Saison ziemlich früh eine Verletzung, dann nie so wirklich hundertprozentig fit gewesen und dann in der Rückrunde einfach den Stammplatz an Finn Jeltsch verloren. Und da muss dann wohl auch von seiner Seite irgendwie so eine gewisse Frustration eingetreten sein.
Ja, und in Nijmegen war er ja vorher, da haben wir ihn ja weggeholt und da war er absoluter Publikumsliebling und glaub sogar Kapitän. Also da war er glücklich und das ist dann natürlich für einen Spieler, wenn er hier unglücklich ist und sein alter Verein sagt, ach komm doch wieder zu uns. Ich glaube, da fällt die Entscheidung nicht schwer.
Ebenso verlassen hat uns Ahmed Gülyen, der zu Hansa Rostock gewechselt ist. Da habe ich jetzt nichts weiter gefunden, aber was ich da so rein interpretiere, ist es kein Leihgeschäft, sondern wohl einen festen Wechsel entschlossen. Und da ist wohl auch keine Ablösesumme geflossen.
Ja, also zu einer Ablösesumme habe ich auch nichts gefunden. Nur, dass er sich fest Hansa anschließt und ich denke mal, es wird vom Club halt gesagt worden sein, ja, okay, wir verzichten auf die Ablösesumme, dafür haben wir einen von der Payroll und es wird aber dafür halt dann wahrscheinlich auch keine Vertragsauflösung oder sonst was mit ihm geben.
Vertragsauflösung gab es stattdessen mit Johannes Geis, der fitteste Geis seiner Karriere, wie er selber gesagt hat.
Der beste Geis aller Zeiten.
Genau. Aber zumindest sieht es bei ihm so aus, bis er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, wird er bis auf Weiteres mit der U23 trainieren. Und ich sag mal, das spricht zumindest dafür, dass er sich immer dem Verein gegenüber und auch der Mannschaft gegenüber in jeglicher Art und Weise vorbildlich verhalten hat, weil ich glaube, sonst würde man das nicht machen, oder?
Ja, also denke ich auch. Und er war jetzt lange da, ein verdienter Spieler, hat leider nie das, was man sich von ihm erwartet hat, auf den Platz gebracht. Ich halte ihn immer noch für einen der besten, also fußballerisch besten in unserer Mannschaft. Aber ja, er konnte es irgendwie nicht zeigen. Keine Ahnung, woran es lag. Aber immer tadellos verhalten. Nie gemeckert oder so. Also zumindest nach außen nicht drüber gemeckert, dass er jetzt auf der Bank sitzt. Von daher hat er sich das auch verdient, dass er weiter hier trainieren darf und sich fit halten.
Ich habe ja immer noch die Theorie, dass es für Johannes Geis beim 1. FC Nürnberg einfach nicht die richtige Position gab. Also wenn ich mir zum Beispiel vergangene Saison das letzte Hinrundenspiel anschaue, als er zu Hause gegen den HSV von Beginn an gespielt hat, da hat er ein Riesenspiel gemacht. Ne? Wie hat es Felix so schön gesagt? Er hat halt 85 Minuten gespielt wie der Goat und dann die letzten paar Minuten wie Johannes Geis. Mhm. Aber da hat er irgendwie auch die richtige Position irgendwie gehabt. Ich glaube, er ist halt nicht diese Holding Six, sondern eher so dieser typische Quarterback, der sich dann auch mal zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und von hinten raus das Spiel spielerisch aufzieht. Aber er hat halt, da brauchst du halt dann irgendwie auch noch einen zweiten Sechser, der dann aggressiv den Gegner dann bearbeitet.
Ja, und das, also quasi so wie früher der Libero.
Ganz genau, ja.
Und, na gut, ne, er sieht ja nur älter aus. Also so alt ist er ja auch noch nicht, dass er noch Libero gespielt hätte wahrscheinlich im Profibereich.
Nee, so alt ist er dann auch nicht. Wie alt ist Johannes Geiss? 28? 29?
30, glaube ich.
Alles noch nicht wirklich alt, also von daher. Ich würde ihm auf alle Fälle wünschen, dass er noch einen guten Vertrag sich irgendwo holt und auf seine reiferen Tage noch zu viel Spielzeit kommt. Ich habe ihn auf alle Fälle immer gerne auf dem Platz gesehen.
Also er ist 30. Ich habe hier googelt der Chef noch selbst. 17. August 93. Er ist noch ein paar Wochen 30.
Früher hat man gesagt, er kommt jetzt langsam ins beste Fußballeralter. In der Zwischenzeit sind solche Spieler schon alt. So ja. Ändern sich die Zeiten. Und damit sich die Zeiten nicht zu sehr ändern und wir beide auch noch entsprechend altern, machen wir noch eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht's weiter mit den Abgängen im Kader des 1. FC Nürnberg hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast, dem Simon Strauß. Ja, gerade eben haben wir Johannes Geiss noch alles Gute auf den Weg mitgegeben bei seinem hoffentlich bald neuen Verein, den er finden wird. Der nächste Abgang in der chronologischen Reihenfolge, der hat mich persönlich am allermeisten überrascht, nämlich als vergangene Woche bekannt gegeben wurde, dass Jan Jammerer den 1. FC Nürnberg verlässt und zum 1. FC Kaiserslautern wechselt. Ging es dir da ähnlich wie mir?
Ja, es hat sich nirgends irgendwie angedeutet. War schon so ein What the fuck-Moment. Aber ja, er war jetzt auch verletzt mit Rücken und deshalb nicht, war er ja nicht im Trainingslager dabei. Weiß nicht, ob er sich da schon nach einem neuen Verein umgeschaut hat. Man kann natürlich da jetzt jede Menge reininterpretieren. Johannes Horn war sein bester Freund im Team. Sie sind recht dicke, dass er da mit der Ausbotung von Johannes Horn irgendwie auch nicht so glücklich war und dann gesagt hat, er will weg. Kann schon sein. Also auch der Instagram-Post von Johannes Horn, wo er seinen Bruder zum Wechsel beglückwünscht, lässt da durchaus Spielraum zur Interpretation.
Ja, vielleicht spielt er auch ein Stück weit seine Verletzungshistorie halt auch mit rein. Ne? Er hat halt auch immer mal so kleinere Blessuren gehabt. Und vielleicht hat man beim 1. FC Nürnberg so aus der Vergangenheit auch ein bisschen gelernt. Man hatte ja zu viele Spieler, die man mit zu vielen Verletzungen immer durchgezogen hat. Ich sage jetzt nur mal Flo Hübner, Christopher Schindler, Felix Lohkämper. Und vielleicht will man da eben auch mal einen frischen Wind wehen lassen und hat ihm da dann entsprechend dann auch zu verstehen gegeben, du pass auf, wenn sich für dich was ergeben sollte, wir werden dir mit Sicherheit keine Steine in den Weg legen.
Ja, aber also ich denke wirklich, irgendwas muss vorgefallen sein, weil für einen Führungsspieler der letzten Saison, der wirklich auch ordentliche Spiele abgeliefert hat, der teilweise die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hat, eine achtzeilige Abschiedsmeldung
des Vereins. Mich, ja, das hat mich schon auch ein Stück verwundert, ja. War schon sehr knapp, ne?
Puh, ja. Also da würde ich jetzt so weit gehen, dass es da nicht alles im Guten auseinanderging.
Ja, das spricht viel dafür, das stimmt. Also da war ich auch ein bisschen überrascht, dass das so kurz, knapp und sachlich gehalten war. Schade eigentlich, war für mich einer der sympathischsten und reflektiertesten Spieler, die wir hatten. Mhm. Also ich erinnere mich gern an Interviews mit ihm, sehr offen allem gegenüber, wie gesagt, sehr reflektiert. Und ja, wünsche ihm alles Gute beim 1. FC Kaiserslautern. Einen neuen Verein gefunden hat auch Karl Klaus, der ein paar Wochen jetzt bei Union Berlin im Testtraining war und sich da jetzt einen Vertrag erspielt hat. so wie es im Moment wohl aussieht, könnte es auch passieren, dass er die ersten Spiele in der ersten Bundesliga dann von Beginn an macht, bis die etatmäßige Nummer 1 ist Renault, glaube ich, ne, zurückkehrt. Mhm. Ja, wünschen wir ihm auf alle Fälle alles Gute.
Ja, also hat sich hier nichts zu Schulden kommen lassen. Hat uns vor schlimmeren Niederlagen bewahrt. Also alles Gute beim coolen Verein in Berlin.
Jannis Horn hat man schon gesagt, da stehen die Zeichen wohl in Richtung USA zu St. Louis City FC, ist aber noch nicht spruchreif. Spruchreif dagegen sind zwei andere Spieler. Zum einen Florian Hübner, der sich dem SVW in Wiesbaden anschließen wird, seinem Jugendverein. Und Felix Lohkämper hat einen Vertrag unterschrieben bei Waldhof Mannheim.
Ja, sagt eigentlich einiges über unser Spielermaterial aus. Wenn man jetzt mal sieht, Winsheimer, Nischalke, Daferner, Kanya, Luhn, Gürleyen, Geis, Hübner und Lohkämper sind entweder ohne Verein, trainieren in der U23 oder sind zu dem Drittligisten gewechselt.
Das ist richtig. Der Einzige, der ligaintern gewechselt ist, ist Jan Jamara und aufgestiegen
Erik ist... Erik Weckesser und Luis Bräunig.
Genau, die beiden noch, ja. Und Karl Klaus ist aufgestiegen in die erste Liga. Wobei, das wird darauf hinauslaufen, dass er Ersatzkeeper werden wird, aber immerhin.
Ja.
Spricht halt dafür, dass wir eine enorme Kaderbreite haben, hatten. Das sind ja jetzt... Stand jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, 20 Abgänge. Ein paar Spieler werden noch gehen. Also so stark besetzt, vor allem qualitativ, wie wir alle mal dachten, war der Kader dann in der Vergangenheit dann doch nicht, oder?
Ja, und es kann natürlich auch sein, dass die Spieler, die jetzt noch ohne Verein sind, bei uns gehaltstechnisch auch ein bisschen versaut wurden und es halt kein Zweitligist zahlen will. Und sie für die erste Liga natürlich zu schlecht sind. Also ich denke, ein Johannes Geis kann schon noch bei einem Zweitligisten eine Rolle spielen. Aber ja, also Kanya und Luhn sind wahrscheinlich eher nicht versaut, aber ja.
Bei Geis wird es halt wirklich das Problem sein, welcher Verein kann sich das leisten, ihm ungefähr so viel Geld zu bezahlen, wie er bislang beim Club verdient hat. Wobei ich auch sicher bin, dass er da Abstriche machen wird beim Gehalt, aber trotzdem wird es, glaube ich, nicht ganz einfach für ihn.
Vor allem, da er ja jetzt auch von uns eine Abfindung bekommen hat, sicher bei der Vertragsauflösung. Das heißt, da wurden definitiv noch gewisse Teile des Gehalts übernommen. Somit fällt er ja weich.
Ja, Simon, dann haben wir zumindest in Sachen Abgängen jetzt auch alles besprochen und sind, denke ich mal, durch mit dem ersten Teil unserer Saisonvorschau. Aber natürlich gab es nicht nur Abgänge, sondern auch Stand heute, Dienstag, den 30. Juli, auch 10 Neuzugänge. Was das dann für den aktuellen Kader bedeutet, wie die Testspiele liefen und wie vielleicht eine mögliche Startelf am Wochenende in Karlsruhe aussehen könnte, darüber werden wir zwar aber in einem zweiten Teil sprechen. Bis hierher aber auf alle Fälle schon einmal vielen lieben Dank, Simon.
Ja, sehr gern.
Total Beklubbt findet ihr wie immer bei X, bei Facebook, bei Instagram und bei Blue Sky. Wer uns da noch nicht folgt, der darf das sehr gerne tun. Wir freuen uns ebenso über Likes und euer Feedback. Dazu dürft ihr Total Beklubbt natürlich bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Damit verabschieden wir uns, allerdings wie gesagt nur kurz, denn den zweiten Teil werden wir auch ziemlich schnell in den Äther schicken. Bleibt stabil und bis zur nächsten Ausgabe von Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de.
Total Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.